So, liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, euch zu dieser neuen Shiur-Reihe begrüßen zu dürfen, dem Titel Halacha und Umweltethik. Der Titel alleine spricht ganz unterschiedlichen Dingen in drei Wörtern. Also das Wort und wird jetzt nicht sehr, sehr viel sagen, aber Halacha und Umweltethik, zwei Begriffe, sind da äußerst interessant. Zwei Begriffe, die man eigentlich interpretieren muss, bevor man sie und miteinander verbinden kann. Ich würde mal zwei Fragen stellen. Eins, was erwartet ihr von der Shiur-Reihe? Und zwei, was versteht ihr unter dem Wort, dem Begriff Umweltethik? Bitte.
Das ist eine gute Frage, darauf war ich schon neugierig. Ja.
Ich auch. Sehr interessant, das Wort zu bereiten.
Okay, also ich möchte einen Versuch machen. Das ist eine, glaube ich, sehr, sehr mainstreamige Definition. Und würde mal sagen, unter religiösen Menschen. Ja?
Ja.
Das ist jetzt nicht spezifisch jüdisch, sondern sozusagen Leute, die glauben, dass der Ewige die Welt erschaffen hat. Mhm. Ja, und die Prämisse unterschreiben, dass der Mensch verantwortlich ist wie ein guter Gärtner, sagen wir mal.
Ja. Ja,
dass es da eine moralische Verpflichtung gibt, die Schöpfung zu behüten und zu bewahren. Und nicht am Funktionieren zu hindern.
Okay, also das ist jetzt natürlich toll. Du gibst eine bestimmte Interpretation. Ja, du gehst direkt zu einer gewissen Lösung. Es gibt die Schöpfung. Wir glauben, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Und die Frage ist eigentlich, wie gehe ich damit um? Das wird unsere Leitlinie sein. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, dass, was du gesagt hast, eigentlich in dieser Diskussion weit von selbstverständlich ist. Und ich befürchte, dass wir religiöse Menschen, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir verpassen, eigentlich zu hören, was andere Menschen sagen. Und es ist deshalb wichtig, wenn manchmal Menschen gewissen Dingen sagen und wir reißen sie unwissenderweise aus dem Kontext und glauben, naja, das ist vernünftig. Und eigentlich basiert es auf gewisse Ideen, die wir aber nicht geprüft haben. Und deshalb möchte ich zuerst nicht mit Halacha und Umweltethik, sondern mit dem Begriff Umweltethik anfangen. Ich habe so ein bisschen den Begriff Umweltethik sowohl auf Deutsch als auf Englisch gegoogelt. Und meine Interesse ging insbesondere an entweder philosophische Behandlungen des Begriffs oder an Dingen, die von Menschen, die sich dem bekennen, dass sie sich mit Umweltethik auseinandersetzen, was die eigentlich über sich selbst oder über ihre Denkweise denken. Was auffällt, ist eigentlich, dass das Wort Umweltethik kein neutrales Wort ist. Man könnte sogar behaupten, und ich werde dem widersprechen, dass er in dem Titel unserer Shiur-Reihe falsch gewählt wurde. Weil wie wir sehen werden, ist es nicht Halacha und Umweltethik, sondern es gibt eine halachische Umweltethik und es gibt Halacha gegen Umweltethik. Umweltethik gegen Halacha. Und übrigens nicht nur Umweltethik gegen Halacha, sondern Umweltethik gegen Ethik. Denn im Grunde genommen verstehen Philosophen der Ethik das genau so. Es gibt einen Begriff, der heißt Ethik. Unter Ethik verstehen wir normalerweise eine bestimmte Art Ethik. Es ist ein Sammelbegriff für Ethik insgesamt. Aber normalerweise verstehen wir eine bestimmte Art Ethik. Sagen wir mal die normale Standardethik. Eine anthropozentrische Ethik, mit dem Menschen im Mitten. Bei Ethik geht es darum, wie der Mensch sich benehmen soll. Es gibt verschiedene Arten Ethik in dieser, das heißt, verschiedene Argumente, wie man eigentlich Ethik formulieren soll, wie man zu ethischen Entscheidungen oder Feststellungen kommt. Insbesondere ist bekannt, dass man von utilitarischer und von Tugendethik spricht. Es gibt einen Zugang, die sagt, was wichtig ist, ist, dass meine Handlungen tugendvolle Handlungen sind. Ich soll richtig handeln. Das ist, was ethisch ist. Und wenn ich falsch handle, dann tue ich etwas Unethisches. Und dagegenüber gibt es die utilitarische Ethik, die sagt, nicht die Handlung an sich ist, was entscheidend ist, sondern was daraus resultiert. Es ist nicht schwer, ein Gedankenexperiment zu machen, wobei man eine Situation schildern kann, man kann sich das vorstellen, dass mit einer Form der Ethik eine erwünscht, etwas Erwünschtes geschieht, während die andere Form der Ethik etwas Unerwünschtes entstehen lässt und umgekehrt. Ich gebe mal Folgendes zu bedenken. Und ich mache das jetzt nicht aus jüdischer Perspektive, sondern ich mache das ganz neutral, ohne fixe Wertvorstellungen. Also es gibt diese berühmte Szenarios, eine Straßenbahn fährt auf eine Schiene und die Bremsen funktionieren nicht und es geht bergab und die Straßenbahn fährt so, dass sie jemanden überfahren wird. Aber ich habe die Möglichkeit, um bei einer Weiche die Straßenbahn in eine andere Richtung zu schicken. Und dort wird keine überfahren. Dann ist es relativ leicht zu verstehen, dass die richtige Handlung daraus besteht, dass man die Weiche tätigt, damit die Straßenbahn rechts oder links abbiegt. Das ist das Einfachste. Aber dann kann man es langsamer und komplizierter machen. Man sagt, was ist dann, wenn die Straßenbahn eine Gruppe Menschen hier überfahren wird? Ja? Und ich habe eine Möglichkeit, die Straßenbahn zu stoppen. Dafür aber werden Menschen in der Straßenbahn vielleicht in einem Unfall verwickelt werden und einige werden umkommen. Oder in einer Version dieser Frage ist, was ist denn, ich bin auf einer Brücke und neben mir steht ein sehr, sehr dicker Mann. Und er ist so dick, so fettleibig, ich könnte ihn von der Brücke schmeißen und er wird dort am Boden fallen. Er wird überfahren werden von der Straßenbahn und mit seinem Gewicht wird er diese Straßenbahn stoppen. Ja? Und da streiten sich natürlich die utilitarische Ethik von der Tugendethik. Ich soll einen Menschen, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hat, einfach von der Brücke schmeißen und ich bringe ihn um, damit ich das Ding, das hier geschieht, stoppen soll. Die Tugendethiker akzeptieren das nicht. Die utilitarische Ethiker könnten sonst das anders sehen. Da wird nur eine Person sterben, statt ganz viele Personen. Ja, ich habe jetzt natürlich ein sehr stilisiertes Beispiel gegeben. Ich will nur sagen, das ist normalerweise, was wir unter Ethik verstehen, diese Auseinandersetzung. Und ich verrate schon jetzt, sollte ich mal einen längeren Shiur zu jüdischer Ethik geben, dass das Judentum weder ganz in der Ecke von den einen noch von den anderen ist. Das Judentum unterstützt überwiegend Tugendethik, aber nicht nur, es gibt auch utilitarische Elemente. Die utilitarische Ethik läuft eine gewaltige Gefahr, dass man irgendwo ankommt, wo das Ziel die Mittel heiligt. Also das Ganze ist jetzt komplex, aber ich will nur damit schildern, dass unter Ethik wir normalerweise verstehen, wie Menschen sich benehmen sollen. Und das sind die normale Auseinandersetzungen. In dieser Schilderung mit dem Straßenbahn ist die Frage immer, wie ich Menschenleben rette, beziehungsweise ich vermeide, selbst Menschenleben zu beenden. Die Umweltethik kommt und setzt das auf den Kopf. Die Umweltethik besagt nämlich, als Begriff jetzt sage ich jetzt, die Umweltethik besagt, dass Umwelt an sich ethische Ansprüche hat oder Ansprüche auf Rechte hat. Und entsprechend muss ich meine ethische Auseinandersetzung, meine ethische Wertvorstellungen ein bisschen anpassen oder sehr stark anpassen. Denn der Mensch In den normalen ethischen Auseinandersetzungen haben wir eine anthropozentrische Ethik. Der Mensch ist im Zentrum. Es geht im Grunde genommen daran, wie der Mensch sich benehmen soll und wie wir sorgen, dass die Menschen geschützt sind, wie wir sorgen, dass Menschen gegenüber anderen Menschen nichts Falsches tun. Die Umweltethik besagt, dass die Umwelt an sich Rechte hat und dass wir Menschen nicht im Zentrum sind, sondern die Umwelt. Es muss nicht sein, dass wir das Thema Halacha und Umweltethik kommentieren, dass wir den Begriff von Umweltethik akzeptieren. Es ist auch durchaus möglich, um Interesse an Umweltschutz zu haben, ohne Umweltethik im Grunde genommen zu akzeptieren. Das ist eigentlich das Erste, was wir tun müssen, ein bisschen uns mit dem Thema Umweltethik auseinandersetzen. Und dann können wir das aus jüdischer Perspektive analysieren. Wenn wir wissen, was damit zu tun ist, dann wissen wir, ist Umweltethik die korrekte Richtung, wo man den korrekten Umgang mit der Umwelt suchen soll oder nicht? Und aus welchem Grund wäre es ja oder nicht die richtige Richtung? Und deshalb möchte ich hier ein paar kleine Zitate bringen. Es gibt eine Webseite hier in von einer Organisation hier in Österreich. Die Organisation betreibt eben eine Webseite mit dem Namen umweltethik.at. Die hat den großen Vorteil, dass dort gewisse Texte auch auf Deutsch vorhanden sind oder ganz viele. Was ich zum Beispiel von der Stanford Encyclopedia of Philosophy nicht sagen kann, was ja übrigens eine hervorragende Ressource ist für Philosophie, aber es ist halt nicht auf Deutsch. Also ich lese mal ein ganz kleines Stück vor, als ein Abstrakt zu einem Artikel von einem Erich Bierhals. Diesen Artikel hat er 2005 in der Zeitschrift Natur und Kultur veröffentlicht. Und sagt er Folgendes: Der Naturschützer verleugnet, wenn er Naturschutz begründet, dann verleugnet er eigentlich seine eigentlichen Argumente. Das Verleugnen der emotionalen Naturbeziehung und das rationale ökologische Begründen ist die Folge der jahrtausendelangen Entwicklung unserer Naturbeziehung. Das heißt, auf gesprochenes Deutsch übersetzt, wenn wir in 2005 über Umweltschutz sprechen, und ich betone, er spricht jetzt von Umweltschutz und nicht von Umweltethik. Wenn wir von Umweltschutz oder Naturschutz, wie er das hier nennt, sprechen, dann nützen wir eine bestimmte Sprache. Und Herr Bierhals ist der Meinung, dass der Naturschützer dabei nicht die Sprache anwendet, die seine richtigen Motiven vertritt, sondern er nützt eine Sprache, die eigentlich für sein Zielpublikum stimmt, aber eigentlich nicht geeignet ist, nicht richtig das darstellt, was er will. Und warum ist das so? Sagt er Folgendes: Am Anfang dieser Entwicklung stehen die Entdivinisierung der Natur, also die Entvergöttlichung der Natur durch die jüdische und christliche Religion und die Übertonung des Logos durch die hellenistische Philosophie. Es wird die Gefahr gesehen, dass der Naturschutz durch Überbetonung von ökologischen und Nutzenargumenten die Naturkontrolle eher beschleunigt als bremst, da die Ökologie nur erklärt, aber keine Werte setzen, keinen bestimmten Naturzustand begründen kann. Die Hoffnungen auf eine grundlegende Veränderung unserer Naturbeziehung sind nicht allzu günstig. In Gesellschaftsutopien werden meist Bilder einer völligen Naturunterdrückung aufgezeigt. Der Beitrag, okay, und dann erklärt er weiter. Also kurz gesagt, was macht er hier? Er sagt, die Menschen nützen eine Sprache, die sehr vom Judentum und nachher vom Christentum auch und von der hellenistischen Denkweise geprägt ist. Und diese Denkweisen sind haben bewirkt, dass die Natur entdivinisiert wurde. Menschen vergöttlichen nicht mehr die Natur. Und was ist das Problem damit für den Umweltschützer? Das haben wir in diesem Satz, den ich gelesen habe. Die Gefahr, dass durch Überbetonung von ökologischen und Nutzenargumenten die Naturkontrolle beschleunigt wird. Das heißt, das Problem für den Autor ist Naturkontrolle. Das Problem ist nicht, dass die Ökologie nicht im Gleichgewicht ist. Das Problem ist nicht, dass wir manchmal menschliche Chancen, Dinge, die gut sind für uns Menschen, verpassen, weil wir ein Stück Natur zerstört haben. Nein, das Problem ist, dass wir ipso facto die Natur kontrollieren. Das ist die Meinung von Herrn Bierhals. Und hier sehen wir also eine sehr schöne Definition der Umweltethik. Er wendet in diesem Zitat das Wort Umweltethik nicht an, aber Umweltethik hier ist was? Ist eben ein Gegenpol, der die jüdische und wie er das dann darstellt, die jüdisch-christliche, hellenistische Denkweise eigentlich dagegen ist. Ja? In der jüdischen Denkweise und alles, was dann daraus fließt, haben wir eine gut gottzentrische, aber auch insofern, dass wir die Schöpfung betrachten, eine anthropozentrische Ethik. Und das heißt, dass die Menschen besonders sind. Und genau das will der Umweltschützer nicht akzeptieren. Für den Umweltschützer ist es ein Problem, wenn wir die Natur beherrschen, wenn wir die Natur kontrollieren. Das darf gar nicht sein. Das heißt, für den Umweltethiker, nicht für den Umweltschützer, sondern für den Umweltethiker, ist Naturkontrolle einigermaßen so etwas wie Sklaverei. Sklaverei ist ipso facto etwas Böses. Ein Mensch soll einen anderen Menschen nicht versklaven. Und der Umweltethiker möchte, dass wir auch die Natur nicht kontrollieren. Das geht auch in gleiche Richtung wie manche, sagen wir mal, Tierschützer, die eigentlich gerne möchten, dass Tiere mit Menschen gleichgestellt werden. Dass die Rechte der Tiere mit den Rechten der Menschen gleichgestellt werden. Oder dass man überhaupt von Tierrechte spricht. Aus jüdischer Sicht würde ich sagen, es stimmt nicht, dass wir über Tierrechte sprechen, sondern über Menschenpflichten. Wir haben Pflichten gegenüber Tieren. Aber ob die Tiere selbst Rechte haben können, philosophisch nicht so selbstverständlich. Woher als Wesen, die selbst nicht an so einem Dialog mitmachen können, die nicht ein Teil der Menschheit sind, weiß ich nicht, ob das, also ich weiß ja, ich glaube nicht, dass das Wort Rechte hier das richtige Wort ist. Und ich weiß, dass Menschen doch davon sprechen. Warum? Und es ist sehr schön zu sehen, wie der Herr Bierhals hier, was kritisiert er? Die Entdivinisierung der Natur. Das heißt eigentlich, wenn wir richtig darüber nachdenken, also an einer Seite eine Ethik haben, die Mensch-Gott-Beziehung im Zentrum sieht, was der Mensch eigentlich mit sich tut und seine geistige Fähigkeiten, seine Fähigkeit, irgendwie mit Gott zu kommunizieren, macht ihn besonders. Und an der anderen Seite eine Einstellung, die eigentlich, was soll ich sagen, ja, aus dieser Perspektive ist Umweltethik, die ich hier von Umweltschutz trennen möchte, Umweltethik in diesem Sinne ist eigentlich eine Form von Avodah Zarah. Ja, schöner als der Herr Bierhals kann oder muss ich es gar nicht sagen. Entdivinisierung will er eigentlich rückgängig machen. Das heißt, die Divinisierung der Natur. Er sieht die Natur quasi als Art Gott oder Götter, die selbstverständlich über den Menschen sind. Ich gebe mal ein kleines Beispiel anhand von verschiedenen ethischen, umweltethischen Fragen. Es gibt leichte Fragen und wir werden diese leichten Fragen auch stellen. Darf ich als Industrieller eine Fabrik betreiben und schädliche Stoffe einfach ausstoßen, ohne Rücksicht auf der Umwelt zu nehmen? Das ist eine Frage. Wenn es ist keine, nicht so eine einfache Frage übrigens, Weil wenn ich jetzt antworte, dass ich das nicht darf, dann muss ich fragen, seit wann darf ich das nicht? Darf ich das erst jetzt nicht oder durfte ich es vor 3000 Jahren auch nicht? Und wenn ich es vor 3000 Jahren ja durfte und jetzt nicht, wie kommt es, dass es jetzt verboten ist und vor 3000 Jahren nicht? Und wenn es vor 3000 Jahren auch verboten war, muss ich fragen, ob die Menschen sich dem bewusst waren. Und wenn nicht, wieso waren sie sich nicht dem bewusst, dass das verboten ist? Also was ist die Essenz so eines Verbotes? Ein Schritt weiter, also das ist eine leichte Frage. Was ist eine schwerere Frage? Es tobt ein Waldfeuer. Dieser Waldfeuer tobt im öffentlichen Land. Um dorthin zu kommen, um diesen Feuer auszulöschen, muss ich eine gewisse Menge Wasser und andere Löschstoffe auf dem Feuer schütten. Aber es wird so geschehen, ich muss dafür erstens das Territorium, ein Privatbesitz betreten. Darf ich einen Privatbesitz betreten, um, wie heißt es, auf dem anderen Land, das eigentlich öffentlich ist, das keinem gehört, um dort ein Feuer zu löschen? Beziehungsweise darf ich ein Feuer löschen, wenn dabei Schaden für eine Privatperson entsteht? Das ist schon ein bisschen schwer. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sind noch immer in Umweltschutz oder vielleicht sind wir noch bei einer klassischen Ethik sogar. Was ist, wenn eine bestimmte Tierart bedroht ist und es gibt einen Großbesitzer, auf dessen Land ein großes Stück Wald und auf diesem Land gibt es eben ganz viele dieser Tiere. Ist er ethisch daran gebunden, um diese Tiere irgendwie zu schützen? Kann ich kommen als Regierung oder als Privatperson, je nach was es ist, ja, das sind unterschiedliche Fragen, und diesen Bauer verpflichten, um Rechte, die er hat, aufzugeben, beziehungsweise ich verpflichte ihn nicht, sie aufzugeben, sondern ich nehme sie einfach weg, weil es den größeren Schutz der Natur gibt. Und dann wird die Frage noch ein bisschen, die wird noch schlimmer. Was ist, wenn es jetzt, sagen wir mal, es gibt eine mit Aussterben bedrohte Art und diese Art Tiere oder Pflanzen, sagen wir mal Pflanzen, produzieren einen bestimmten Stoff. Dieser Stoff ist sehr hilfreich, um eine bestimmte seltene Krankheit zu heilen. Ich kann jetzt entweder Menschen retten oder Pflanzen retten. Was mache ich? Hier rücken wir schon in Richtung Umweltethik. Ja, oder vielleicht nicht. Das ist die Frage, ja. Gegen was werde ich das abwägen? Das sind so, diese Art Fragen zeigen, dass es sehr viel ausmacht, ob ich jetzt von einer anthropozentrischen Perspektive diese Fragen betrachte, oder ob ich es aus einer ekozentrischen Perspektive betrachte. Ist der Mensch nur eine von vielen Arten und der keine besonderen Rechte hat? Oder vielleicht ist der Mensch schlimmer als alle anderen Arten? Oder nein, ich betrachte das in Funktion des Menschen. Das sind eigentlich die Grundfragen. Und wie antwortet Herr Bierhals zum Teil auf diesen Fragen? Er sagt, die Natur eigentlich ist göttlich. Wir müssen zurück zu einer primitiven Religion, zu einer Vielgötterei, wo die Natur eigentlich die viele Götter liefert. Und da ist nicht schwer zu sehen, dass wir damit einfach schlicht nicht einig sind. Das kommt nicht in Frage. Und ich finde, dass es unheimlich wichtig ist, das zu verstehen, weil wir fortdauernd mit den Argumenten von unterschiedlichsten Umwelt- und Tierschützern konfrontiert werden. Und es ist wichtig zu wissen, ob jetzt ein Argument nur deshalb logisch ist, weil er auf dieser Umweltethik basiert, oder ist es etwas, das wir auch ohne diese Umweltethik akzeptieren würden. Wir Juden, müssen prüfen, ob diese Argumente nach der jüdischen Sicht eigentlich sinnvoll sind oder nicht. Das ist die Aufgabe ein bisschen dieser Shiur-Reihe. Halacha und Umweltethik. Nicht, dass wir Richtung Umweltethik gehen, sondern dass wir eine halachische Umweltethik haben. Aber es ist natürlich schön, den Titel zu haben, dann provoziert es ein bisschen und kann man diese Themen entdecken. So, ich möchte noch das ein bisschen vertiefen, wo Umweltethik und Umweltschutz auseinandergehen. Ich habe hier zwei Beispiele. Erstens ein Artikel aus dem Jahr 2000 von einem Jürgen Gerdes, auch Natur und Kultur, der eine einfache Frage stellt. Wie viele Arten brauchen wir? Ich muss das Zitat nicht einmal lesen. Ich meine, es ist sehr klar, was wir hier haben. Ist das Ziel der Umweltschutz auf der ethischen Ebene, dass wir eine ausgewogene Ökologie haben? Oder haben irgendwie individuelle Arten eine bestimmte Rechte? Man kann natürlich antworten, und das wäre keine blöde Antwort, ich finde eine sehr kluge Antwort, sagen, naja, theoretisch könnte ich eine Ökologie beherrschen, kontrollieren, bewirtschaften, aber so klug sind wir nicht. Also theoretisch könnten wir sagen, so viele Arten reichen, aber weil wir nicht wissen, was uns fehlen wird, wenn eine Art verschwindet, dann wollen wir diese Arten halten, am Leben erhalten. Aber das ist dann kein umweltethischer Zugang, sondern das ist ein klassisch ethischer Zugang, der aber von Umweltschutz bewusst ist. Also zwei ganz andere Wege. Und dann stellt noch in einem anderen Artikel ein gewisser Jürgen Dahl aus dem Jahr 2006, in einem Artikel stellt er die Frage, es gibt Tiere, die Feinde voneinander sind. Und manchmal haben wir Menschen gelernt, um manche dieser Tiere als Partner zu sehen. Sogar in der Biowirtschaft. Als Beispiel gibt er hier die Beziehung zwischen Blattläuse und Marienkäferlarven. Die sind Todfeinden voneinander. Und für Menschen sind dann die Marienkäfer sehr nützlich, weil sie lassen uns loswerden von den Blattläusen. Aus anthropozentrischer Perspektive kann ich fragen, haben wir genug Wissen, um zu entscheiden, dass Blattläuse für uns schlecht sind und deshalb wollen wir mehr Marienkäfer? Oder fehlt uns das Wissen? Wenn uns das Wissen fehlt, dann gut, dann fehlt uns das Wissen. Aber wenn wir wissen, können wir so eine Abwägung machen und wir können sagen, was entscheidend ist, was den Menschen besser nützt. Natürlich ist die Frage, was heißt nützen? Was den Menschen besser nützt, kann auf dem ersten Blick natürlich das sein, was die Landwirtschaft für die Landwirtschaft besser ist. Aber man kann dann auch sagen, Entschuldigung, wenn jetzt keine Blattläuse mehr da sind, dann haben wir ein riesiges Problem in der Ökologie. Also es nützt den Menschen vielleicht besser, dass es doch eine gewisse ausgewogene ökologische Balance gibt. Aber das sind alles anthropozentrische Argumente. Für den Umweltethiker können wir Menschen das nicht einmal entscheiden. Wieso sollten wir glauben, dass Marienkäfer mehr Ansprüche haben als Blattläuse? Also wir haben eine völlig andere Sichtweise. Und wir sollen uns nicht überreden lassen von Menschen, die uns häufig nicht einmal verraten, was sie wollen. Oder manchmal tun sie es, aber wir ignorieren es. Wir sollten uns nicht, Zitate aus den Kontext reißen und gewisse Handlungsweisen akzeptieren, Empfehlungen akzeptieren und sich dabei so benehmen, als ob wir gar nicht wissen, was dahinter steckt. Dahinter stecken Ideen und diese Ideen sind wichtig und wir müssen dann prüfen, ob diese Ideen uns passen oder nicht. Und wie gesagt, die Divinisierung der Natur, damit können wir überhaupt nicht leben. Gut, jetzt, dass ich das gesagt habe, wir wissen, was Umweltethik ist, dann kommen wir zum nächsten Thema. Nämlich, das nächste Thema ist das jetzt, das zu entwickeln. Was stellen wir uns unter einer jüdischen Umweltethik vor? Unter einer halachischen Umweltethik? Oder besser gesagt, eine Halacha des Umweltschutzes. Was können wir uns hier vorstellen? Das ist eigentlich die nächste Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Und auch hier möchte ich einen Umweg machen. In der halachischen Literatur zu diesem Punkt, wir sprechen jetzt nicht von einer alten klassischen Literatur in erster Linie, weil das Wort Umweltschutz relativ neu ist, sondern wir sprechen von einer nicht klassischen halachischen Literatur. Das heißt, Menschen schreiben Artikel in modernen Zeitschriften, jüdischen Zeitschriften, wo sie sich dann vorstellen, was eine Basis für Umweltschutz bilden könnte. Und es ist sehr interessant, was für Texte, was für alte, altbewährte, traditionelle Texte diesbezüglich eingesetzt werden. Ich hoffe, diese Texte auch einzeln vertieft in diese Shurim-Reihe anzuschauen. Und ich zähle mal einige auf. Unter Umweltschutz verstehen wir zum Beispiel Schutz gegen Luftverschmutzung. Ja, es gibt Gemarot, zum Beispiel in Masechet Bava Batra, es gibt Gemarot, die davon sprechen, ob jemand, der eine gewisse Aktivität führt, die für übelriechende, die übelriechende Dämpfe verursacht, ob so eine Aktivität eine Chazaka haben kann. Das heißt, ich führe dieses Geschäft, ich habe eine Gerberei, führe diese Gerberei seit 10 Jahren und mittlerweile ich war außerhalb der Stadt, die Stadt ist größer geworden, die Menschen kommen näher und näher und ich kriege die ersten Klagen von Nachbarn, die sagen, ihr Gerberei macht uns die Luft sauer. Ja, also nicht sauer, sondern es stinkt. Wer hat recht? Die Gemara spricht davon. Welche Arten Aktivitäten können eine Chazaka entstehen lassen? Und welche Arten Aktivitäten können keine Chazaka entstehen lassen? Wir können auch über Bodenverschmutzung sprechen. Was ist, wenn ich Abwasser habe, das dafür sorgt, dass mein Nachbarn sein Feld, die Pflanzen dort nicht so gut wachsen? Also ich verursache einen eigentlichen direkten Schaden. Was ist, wenn der Schaden nicht für eine Person ist, sondern es ist ein geringer Schaden für viele, viele Menschen? Also wie soll man gewisse Aktivitäten durchführen können? Aber wenn ich jetzt diese Arten Quellen anführe, um eine Umwelthalacha zu formulieren, dann wird uns sehr schnell auffallen, dass diese sehr, sehr weit weg ist von, was wir früher als Umweltethik bezeichnet haben. Es ist nicht einmal halbwegs dort. Weil eigentlich geht es hier nicht darum, dass ich die Natur nicht kaputt mache, sondern es geht darum, dass ich meine Nachbarn nicht störe. Und was ist, wenn ich jetzt die gleiche Aktivität, die in der Stadt böse ist, im Mittenwald ausführe? Dann ist es nicht mehr davon betroffen, weil es gibt ja keine Nachbarn. Das heißt, als Basis für eine Umwelthalacha ist dieser Zugang, sind diese Quellen nicht ausreichend. An der anderen Seite sind diese Quellen sehr interessant. Es zeigt, dass Chazal sich damit auseinandergesetzt haben. Und das wird für uns auch wichtig sein. Aber das bringt uns zum nächsten Thema. Wenn wir von Luftverschmutzung sprechen, dann sprechen wir nicht nur, ja.
Die Frage, ob ich die Nachbarn störe, ja, ist aber eine Frage der Perspektive. Und es ist eine Frage von wie genau, sozusagen, wie groß oder wie klein ich schaue.
Sehr schön. Ja?
Wenn ich meine Gerberei mitten im Wald mache, dann ja, habe ich zwar keine Nachbarn, die da wohnen, aber der Wald dient der ganzen Umgebung als Erholungsraum.
Wunderschön. Aber hier haben wir ein kleines Problem. Dass die Art, wie diese Halacha formuliert ist, und wir das im Talmud nachschauen, in Shulchan Aruch nachschauen, dann gibt es eben diese größere Sicht für diese Halacha nicht. Das heißt, ich finde, dass diese Halachot sehr interessant sind, aber an sich nicht reichen, um eine jüdische Umweltethik oder eine jüdische Umweltschutz zu formulieren. Ich brauche mehr. Der nächste Schritt, ja, ist, Menschen zitieren häufig andere Quellen, die wir auch anschauen werden. Als erste Quelle kann ich direkt, ich muss es nicht einmal zeigen, ich glaube, alle kennen diese Quelle, ganz am Anfang der Tora, als die Schöpfung dargestellt wird, dann heißt es, der Mensch wurde erschaffen und Gott legte ihn in den Garten Eden. Und dann gibt es verschiedene Ausdrücke, die wir alle bewerten werden. Das werden wir in den kommenden Shiurim machen. Es gibt einen Ausdruck, Gott sagt, Pro Urvu, seid fruchtbar und mehret euch. Und was sollt ihr tun? Uredu, ihr sollt herrschen über die Natur. Vechivshua, sie erobern. Das heißt, aus dieser Perspektive, ja, was dort geschrieben ist, sehr klar, dass gegen dem Herrn Bierhals, den ich zitiert habe, gegen seine These, ist es genau gut, wenn der Mensch die Natur beherrscht. Nur dagegenüber gibt es eine andere Aussage, dass Gott den Menschen in den Garten Eden niederließ und das war Le'ovda ule Shomra, sie zu bearbeiten und zu hüten. Also er darf dort arbeiten, soll er, das ist im Sinne von Vechivshua, sie zu erobern, aber auch Le'shomra, sie zu hüten. Dann wird es auch interessant sein zu sehen, was unterschiedliche Tora-Kommentare zu diesen zwei Stellen sagen. Was ist mein Problem mit so einem Umweltschutz? Es ist kein Umweltschutz. Warum nicht? Weil Umweltschutz verlangt eigentlich konkrete Regeln. Wir sind es gewohnt in der Halacha. Wir haben genaue Gesetze. Jeden Tag am Morgen haben Männer die Pflicht und Frauen können dabei die Mitzwe erfüllen, um Schmeißrel in der richtigen Zeit zu sprechen. Das muss in den ersten 3 astronomischen Stunden des Tages stattfinden. 3 Shaot Zmaniot. Und wir haben eine Mitzwe, dann Schachis zu beten. Da haben wir noch eine extra Stunde dieser Art. Und wenn wir eine auch für weniger als eine Kasait zu essen, haben wir die Pflicht, eine Bracha zu machen. Aber wenn wir eine Kasait essen, dann machen wir eine Brachachrone auch noch. Das sind genaue Regeln. Und wenn wir fleischig essen, dann dürfen wir nachher kein milchiges essen, bis genug Stunden vorbei sind. Und wenn wir milchiges essen, vor dass wir fleischig essen, haben wir andere Regeln. Und so kochen wir in der Küche. Und so treiben wir Handel. Und so reden wir miteinander oder Gott behüte übereinander. Manchmal muss man, man soll aufpassen. Und so macht man Werbung und so macht man keine Werbung. Das sind alles sehr, sehr konkrete Regeln. So tut man ein Darlehen zur Verfügung stellen und so nicht. So kann man investieren, so kann man nicht investieren. Alles sehr konkrete Regeln. Wenn ich aber etwas so Allgemeines wie die Schöpfungsgeschichte nütze, dann entstehen dabei Werte, aber nicht Regeln. Und diese Werte sind nützlich. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass hier Werte gelernt werden und nicht Regeln entstehen. Das heißt, einerseits, wie komme ich jetzt, ich komme jetzt zu dieser Frage, darf ich jetzt die Gerberei mit dem Wald ohne Abwasserreinigung mit dem Wald betreiben? Nach was wir bisher gelernt haben, und wir haben es noch nicht im Detail gesehen, dafür haben wir die kommenden Schulungen, ich spreche jetzt sehr allgemein. Es gibt keine Nachbarn, das heißt, die Halacha von Masechet Bava Batra bezüglich dieser Halachot von Chazaka treffen nicht zu, es gibt keine Nachbarn. Ich kann sagen, es ist nicht im Sinne der Werten von Le'ovda ole Shomra, aber es gibt sicher kein ausdrückliches Verbot, dass ich dort das Wald verschmutzen soll. Wie komme ich also zur Regel bezüglich der Verschmutzung im Wald? Ich glaube, wir kommen hier an einem sehr wichtigen Punkt, von dem wir nicht so häufig sprechen. Und das ist, wir sind es gewohnt, es gibt Halacha, ist zeitlos. Die Halacha bildet sich aus 2 Elementen. Es gibt die Deoraita, die Torah-Pflichte, die waren immer schon da. Und die Rabbanan, die wurden zwar in der Zeit eingeführt, aber das letzte Mal, dass wir eine Rabbanan-Pflicht entstehen lassen konnten, ja, da gab es noch ein Sanhedrin. Wir sind schon 1700 Jahre nicht mehr an diesem Boot. Und entsprechend ist Halacha eigentlich ein Gegebenes. Heutzutage gibt es nur die Arbeit von Poskim und Dayanim zu entscheiden, was von der bestehenden Halacha ja oder nicht zutrifft. Neue Gesetze können wir diesbezüglich nicht entstehen lassen. Es gibt auch eine reichliche Literatur, aber von der wir weniger häufig sprechen, bezüglich Takanot, nicht Geserot, Achtung, Geserot, Erlasse, konnten nur Chazal machen. Wir haben nicht die Autorität, um Geserot zu formulieren. Aber es gibt die Möglichkeit, um lokale Takanot durchzuführen. Wir sprechen sehr häufig auch von den Charmei Rabbeinu Gershom. nicht Rabbeinu Gershom hat nicht einen oder zwei Charamim ausgesprochen, sondern eine ganze Menge. Rabbeinu Gershom hat mittels des Werkzeuges eines Bands verschiedene Gesetze eingeführt. Und die waren anfänglich galten sie nur im Rheinland. Und sie wurden eigentlich zu universelle jüdische Gesetze, weil mehr und mehr und mehr Gemeinden diese Charamim akzeptiert haben. Also es gibt schon gewisse Werkzeuge, um Pflichten entstehen zu lassen. Nur es ist wichtig zu verstehen, dass diese Pflichten nicht zwingend immer schon da waren oder überall gelten. Und dann gibt es noch etwas anderes, nämlich was ist der Status der weltlichen Gesetzgebung? Und damit meine ich nicht nur, wenn wir in Österreich leben, was der Status der österreichischen Gesetze sind, sondern ich meine im Grunde genommen, auch in eine, auch wenn jetzt ein halachischer Staat entstehen würde, dann können wir uns ja oder nicht vorstellen, dass es auch weltliche Gesetze geben muss. Also wie entstehen solche Gesetze? Was für einen Status haben sie? Und entsprechend, was für einen halachischen Status haben die bestehenden weltlichen Gesetze von der nicht halachischen Regierung? Und dann sagen Menschen sehr häufig, ohne viel nachzudenken, Dina de Malchuta Dina. Eigentlich brauchen wir eine ganze Shiurim-Reihe, so 3-4 Shiurim, um uns mit dem Thema Dina de Malchuta Dina auseinanderzusetzen. Weil es stimmt nicht, ja, was Menschen damit machen will, stimmt einfach nicht. Dina de Malchuta Dina heißt nicht, dass alle Gesetze automatisch zu halachischen Pflichten werden. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Was 1934, 35 in Deutschland? Dann gibt es eine Regierung. Die Regierung, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber es funktioniert sehr gut. Die Regierung verordnet verschiedene Gesetze. Sind wir an diese Gesetze gebunden? Dina de Malchuta Dina! Ja? Die Antwort ist nein. Das ist nicht die Bedeutung von Dina de Malchuta Dina. Es gibt, wenn übertragen auf heute, wenn Dina de Malchuta Dina bedeuten würde, dass jedes Gesetz, jedes weltliche Gesetz automatisch eine Mitzwe wird, dann würde das heißen, dass die Straße zu überqueren, wenn es keine Autos gibt, ich empfehle es nicht, aber ich meine, Menschen tun das ja, es gibt keine Autos und die Ampel steht auf Rot für die Fußgänger. Ich weiß nicht, kann jemand dir andeuten, dass er nie in seinem Leben oder wenigstens nicht in den letzten 10 Jahren die Straße mal bei einem roten Ampel überquert hat? Ich glaube, keiner kann das. Okay. Ich werde auch meine Hand nicht erheben. Ich versuche es zwar nicht zu tun, aber manchmal gibt es so Situationen, wo es gibt halt keiner hier und es ist ganz leer. In der Schweiz ist das sehr, sehr böse. Wenn man in der Schweiz ist und es gibt überhaupt keine Autos, und schon 3 Minuten sind keine Autos vorbeigefahren, aber die Ampel steht auf Rot. Und die Ampel ist nur, es gibt da 4 Ampeln nacheinander, jeweils für ein kleines Stück Straße, weil es gibt diese Verkehrsinsel. Ja, also echt, das zu überqueren dauert 2 Sekunden, 3 Sekunden. Aber wenn jemand dort beim roten Ampel über die Straße geht, dann kriegt man solche böse Blicke von den anderen Leuten auf der Straße, die Schweizer, die machen es nicht. Aber ich glaube in Österreich, dass die Menschen im Allgemeinen das anders leben. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand jetzt die Straße überquert, sollen wir jetzt sagen, dass es ist das ein Isur Torah geworden? Ist das so mit Schweinefleischessen gleichzusetzen? Oder wenigstens ein Isur der Rabbanan gleichzusetzen mit dem Konsum von Geflügel, das in Milch gekocht wurde? Das ist, willst du hier erwidern, Oleg?
Also ich denke ja vielleicht, also
okay.
Nicht eindeutig, aber vielleicht ja.
Eben nicht eindeutig, aber ich möchte, aber okay, ich nehme das Votum. Eigentlich, also es ist sicher nicht eindeutig, ich habe ein Problem damit. Ich glaube, wir müssen hier aufpassen. Wir werden dann eigentlich frömmer als die gesamte Gesellschaft. Also es ist an sich keine schlechte Sache, fromm zu sein. Aber ich meine, dass wir frömmer werden in jedem einzelnen Gesetz. Irgendwann kann das so exzessiv werden. Genau das ist das Problem. Die Halacha kennt solche Toleranzen nicht, aber in Wirklichkeit gibt es die Toleranzen. Auf welcher Basis entscheide ich dann, dass ein Gesetz zu einer Halacha wird, wenn das Gesetz selbst die eigene Gesetzgebung anders sieht als die Halacha sich selbst. Ja, wenn ein Isum Mukze zum Beispiel. Isum Mukze, es ist am Schabbat verboten, Mukze zu handhaben, umzuplatzieren. Es ist verboten. Es gibt keine Toleranz, um zu sagen, 3 Zentimeter darf ich, also darf ich nicht, aber bis zu 4 Zentimeter ist es kein Isur Rabbanan. Ja, also, das heißt jetzt, und man kann nicht einmal sagen, dass was entscheidend ist, ist eine Überlegung, ob das Gesetz zutreffen soll. Das ist noch ein sehr interessanter Punkt. Gesetz, es gibt zwar Gründe, weshalb hier ein Gesetz eingeführt wurde oder dort ein Gesetz eingeführt wurde, aber Gesetz ist nicht abhängig, nicht verbunden mit seiner Rechtfertigung. Was meine ich damit? In der Halacha kennen wir das sehr häufig. Es heißt, nehmen wir als Beispiel, nehmen wir das Zinsverbot. Es gibt ein Zinsverbot in der Halacha. Das Zinsverbot ist deutlich, man kann es selbst verstehen, die Tora wurde gegeben in einer Zeit, wenn die Welt eine agrarische Wirtschaft hatte. Und die Tora hat eine ziemlich egalitäre Verteilung des Landes. Wann kommt es vor, dass jemand Geld ausborgen soll? Nie, weil eine Person ist jetzt arm, ist die Ernte ist missglückt. Ja, arme Menschen wollen Geld ausborgen. Und entsprechend sagt die Tora, mach das gratis. Aber was ist in einer finanziellen Wirtschaft, wo die Menschen Geld investieren? Eigentlich war das nicht, was die Tora gemeint hat. Also wenn die Begründung des Gesetzes für das Gesetz wichtig wäre, dann könnte ich sagen, von Armen darf man keine Zinsen verlangen. Aber wenn ich jetzt eine große Investierung machen möchte oder jemand anders möchte mit bei mir investieren oder mit meinem Geld eine Investierung machen, dann darf ich Zinsen verlangen. Aber die Halacha ist nicht so. Die Halacha sagt, Isur Torah, man darf kein Rebit verlangen, man darf keine Zinsen verlangen. Ich darf es zwar umgehen, also das heißt, ich kann einen Vertrag so schreiben, dass ich effektiv die Möglichkeit habe, in einer finanziellen Ökonomie zu funktionieren und entsprechend darf ich diesen Vertrag machen, der technischerweise dafür sorgt, dass wir kein Darlehen haben, sondern es ist eine Investierung und es funktioniert irgendwie auf eine Art, die halachisch okay ist, das ist ein Geist der Halacha, aber technisch darf ich dir, kann ich nicht sagen, die Begründung des Gesetzes trifft hier nicht zu, deshalb trifft das Gesetz auch nicht zu. Das stimmt nicht. Das Gesetz trifft zu, ungeachtet, ob die Begründung gilt oder nicht, weil Gesetz nicht mit seiner Begründung verbunden ist. Einmal, dass es Gesetz ist, ist es Gesetz. Wir kennen das aus der Halacha, aber in Wirklichkeit ist das nicht nur eine halachische Sache. In Wirklichkeit gilt das in allen Gesetzessystemen. Ich kann ja auch nicht sagen, liebes Steueramt, in diesem Jahr muss ich 10% weniger Steuern zahlen. Warum? Die Regierung will ja Unternehmer unterstützen, trotz der Pandemie. Und ich schätze ein, dass ich da mehr verdienen könnte, wenn es die Pandemie nicht gäbe. Es ist im Geiste des Bundesrates, dass ich jetzt weniger Steuern zahle. Die werden mich auslachen. Ja? Ich kriege dann im besten Fall nur die Rechnung, im schlimmsten Fall kriege ich noch eine Busse auch. Warum? Weil ich kann nicht so argumentieren. Gesetz funktioniert nicht so. Es kann nicht sein, dass jeder Mensch entscheiden wird, ob jetzt ein Grund zutrifft oder nicht. Ich kann auch nicht sagen, lieber Polizist, hier steht zwar Tempolimit 50 Kilometer, aber ich habe einen speziellen Kurs defensives Fahren, ich habe doppelt breite Reifen und sehr gute Bremsen. Meine Reaktionen sind so viel schneller als beim Nachbarn, ich kann 70 fahren. Das geht auch nicht. Menschen können nicht ihre eigene Interpretation des Gesetzes bringen und damit das Gesetz ändern, weil Gesetz mit der Begründung des Gesetzes nicht mehr verbunden ist. Einmal, dass das Gesetz ist, gilt es als Gesetz. Und das gilt in Österreich, es gilt in Deutschland, in den Vereinigten Staaten, es gilt in der Halacha. Überall gleich. Die einzige wesentliche Differenz ist, dass die Gesetze der Tora nicht von Menschen eingeführt wurden, sondern sie sind für ewig und immer. Und es gibt kein Bundesrat oder kein Nationalrat, der kommen kann und die Gesetze der Tora ändern. Aber sonst haben wir sehr viel Ähnlichkeit, nämlich Gesetz ist Gesetz, basiert auf sich selbst und nicht und nimmt keinen Bezug auf seine eigene Begründung, auf der Begründung, wieso es gekommen ist. Und jetzt, dass ich das mit Gesetz erklärt habe, das heißt, ich fühle eigentlich ein Problem zu sagen, dass Dina de Malchuta Dina für alle Gesetze, aus allen Gesetzen eine halachische Pflicht macht. Das kann ich irgendwie nicht akzeptieren. Übrigens ist es nicht meine eigene Idee, weil wenn man in den Quellen schaut, und das werde ich jetzt nicht machen bezüglich Dina de Malchuta, weil wir wollen ja über Umwelt sprechen. Wenn wir in den Quellen schauen, dann werden wir sehen, dass für ganz, ganz viele Rishonim Dina de Malchuta Dina eine sehr beschränkt umschriebene Sache ist. Nämlich, es geht darum, dass wir eine Pflicht haben, wir anerkennen die Hoheit des Landes, in welcher wir uns befinden, und tun das zwar auf einer feudalen Begründung akzeptieren. Das heißt, das Land gehört dem Inhaber der Hoheit, im Mittelalter also dem König. Und wir leben dort und müssen die Regel akzeptieren, das heißt, wir müssen Steuern zahlen. Das ist, was Dina de Malchuta Dina heißt, dass wir Steuern zahlen müssen. Dass wir, ich kann das Land, das dem Herrscher schlussendlich als Inhaber der Hoheit gehört, kann ich das Land auch nicht verhandeln, ohne seine Regel zu beachten. Deshalb in Immobilientransaktionen, im Immobilienhandel gilt Dina de Malchuta Dina. Aber Dina de Malchuta Dina ist kein geeignetes Instrument, um andere Gesetze zu halachischer Pflicht zu machen. Was denn? Die Antwort kommt aus dem Begriff, den ich schon erwähnt hatte, nämlich Takanot. Es gibt eine reiche Geschichte von jüdischen Gemeinden, die im Verlauf der Jahrhunderte eigene Gesetze für die eigene Gemeinde erlassen haben. Es geht meistens um Steuergesetze, aber es ging auch um Handelsgesetze, weil bis der Moderne eigentlich, sagen wir mal, bis im 18. Jahrhundert, die jüdische Gemeinden die gerichtliche Hoheit unter Juden hatte. Und ich meine nicht nur aus Perspektive der Juden, sondern aus Perspektive der Regierung. Es gab so eine Verteilung in unterschiedlichen Gemeinschaften. Und die jüdische Gemeinschaft war autonom. Und deshalb hatte auch das Beit Din der Stadt die Pflicht, um den Handel zu regulieren. Man muss, und es gibt auch Halachot dazu übrigens, dass man die Gewichte zum Beispiel eichen muss. Noch vor, dass es ein Eichamt gab, hatte das Beit Din die Pflicht, um die Gewichte zu kontrollieren. Als Eichen als Methode ist moderner, aber ich meine, die Kontrolle, die besteht schon seit eh und je. Und so auch gibt es Gesetze von Onaa, was eigentlich Wucherpreisen sind und unter welchen Umständen diese unterbinden sind. Und noch viele andere ähnliche Halachot. Und auf der gleichen Basis hat man lokal die Möglichkeit gehabt, um Gesetze einzuführen. Auf welcher Basis ist das möglich, um eine halachische Pflicht entstehen zu lassen, dass Menschen sich an bestimmten Gesetzen halten müssen, die weder de Oraita noch mit Rabbanan sind? Was ist die halachische Basis dafür? Erklärt Rabbeinu Asher ben Yechiel in einer Tshuva, also Rabbeinu Asher ben Yechiel aus dem 14. Jahrhundert, wichtige halachische Persönlichkeit. Es heißt in der Torah, Achare Rabim Lehatot, man befolge die Mehrheit. Normalerweise verstehen wir das in Bezug auf dem Funktionieren eines Beit Dins und insbesondere wie Sanhedrin zu funktionieren hat. Das heißt, wenn ein Mensch gerichtet wird, dann entscheidet man nach der Mehrheit. Aber der Rosh sagt, damit ist nicht nur Sanhedrin gemeint, sondern auch andere Gremien, wo wir uns treffen und Entscheidungen treffen, haben wir nach dem Mehrheitsprinzip zu entscheiden und alle anderen sind daran gebunden. Also für Rabbeinu Asher ben Yechiel ist klar, dass wenn Menschen Mitglied einer jüdischen Gemeinde sind, dann können sie in der Gemeinde gewisse Entscheidungen treffen, die für die Mitglieder der Gemeinde bindend sind. Natürlich würde ich sagen, dass es hier einen Unterschied zwischen einer vormodernen und modernen Gemeinde gibt, weil die moderne Gemeinde vielleicht nicht die gleiche Prärogative hat wie eine Gemeinde vor 400 Jahren unter Wad Arba Arazot in Polen oder Litauen. Aber im Grunde genommen sagt Rosh, dass der Konzept von Acharei Rabim La'atot besteht in jedem Gremium, den wir gemeinsam entstehen lassen. Und wenn, das heißt, wenn eine Berufsgruppe zusammen einen Verein gründet und Menschen gehören diesem Verein und sie ermächtigen diesen Verein, gewisse Entscheidungen zu treffen, dann werden diese Entscheidungen auf Basis von Acharei Rabim La'atot getroffen und sind auf Basis von Acharei Rabim La'atot bindend. Und das wird jetzt die Tür öffnen, dass man, ich hatte ja die Frage gestellt, wenn es eine Pflicht der Umweltschutz gibt, dann muss man fragen, dann gab es ja diese Pflicht schon seit eh und je, wie kommt es, dass die Menschen davon nicht wussten? Ich würde mal antworten, dass wir im Judentum haben wir Werte, die für Umweltschutz bedeutend sind, die uns in eine bestimmte Richtung von einer bestimmten Art Umweltschutz führen. Wir haben Gesetze, wie mit unseren Nachbarn umzugehen. Das heißt, dass wir keinen direkten Schaden zuführen. Aber es gibt ganz viele Lücken. Und es ist okay, dass es die Lücken gibt. Weil die Bedürfnisse der Gesellschaft vor 100 und vor 200 und vor 500 und vor 1000 Jahren sind nicht immer die gleiche. Und erst nicht die gleiche als heute. Und deshalb ist es bedeutend, dass es Werkzeuge gibt, die uns ermöglichen, um Gesetze zu erlassen, die auf Basis von Werten erlassen werden, aber die nicht automatisch entstehen. Warum ist das Ganze sehr, sehr wichtig? Weil wie wir sehen werden, ja, wir werden uns die Texte anschauen, wir werden sehen, was die also die Gemara Bava Batra zum Beispiel zu Chazaka, wir werden Ramban zu Tierarten sehen und Pflanzenarten, wir werden auch andere Quellen zur Schöpfung, Welterschöpfung, Menschenerschöpfung sehen. Aber im Grunde genommen, ich stoße immer wieder auf Menschen, die erwarten, dass es, und das geschieht sowohl im realen sozialen Leben als auch in den sozialen Medien, zum Beispiel in der Gruppe Frag den Rabbiner auf Facebook, wo Menschen erwarten, dass genau wie es Halachot gibt, wie Schacharit zu beten und wann Mincha zu beten und wie Essen vorzubereiten und viele andere Dinge, dass es eine genaue Halacha geben muss. Und die sagt ganz genau, dass Carbofluorocarbons in der Atmosphäre loszulassen, das wäre jetzt eine Verletzung von Shulchan Aruch, Yoredea, Tavkuf Pesein. Es gibt kein Tavkuf Pesein dort, aber macht nicht das. So eine Umwelthalacha gibt es nicht. Und es wird es auch nicht geben. Weil im Grunde genommen gehört das zum weltlichen Gesetz, das die Halacha ermöglicht. Es ist eine Antwort auf ein Bedürfnis. Wenn wir in einer Welt leben, in welcher es sehr wenig Umweltverschmutzung gibt, die Welt ist so groß und es gibt so wenig Menschen, wir leben jetzt im Jahr 506 und ich bin im Wald, dann kann man verstehen, dass was ich dort beachten muss, nicht zwingend das Gleiche ist, als wenn ich im Jahr 2021 in der Nähe von den Wasserquellen von Wien irgendetwas tue. Diese Flexibilität muss es historisch geben. Man muss die Möglichkeit haben, um auch solche Gesetze zu haben, die sich an den jetzigen Gegebenheiten anpassen. Das heißt aber auch, dass es nicht so sein wird, dass du machst das, dann machst du nicht so der Rabbanan. Nein, wir als Gesellschaft, und bisher haben wir nur gesehen, wie das von der jüdischen Gemeinde her sein kann, aber es gibt das auch auf gesellschaftlicher Ebene. Wir als Gesellschaft haben die Möglichkeit, uns die Bedürfnisse der Menschen anzuschauen und entsprechend Gesetze zu erlassen, um Dinge zu regulieren, damit wir als Menschen besser gedeihen. Und was ist das große Ding, das ich jetzt gesagt habe? Es ist alles anthropozentrisch. Wir als Menschen entscheiden, dass es für uns Menschen geht, für uns Menschen wichtig ist, dass es ein ökologisches Gleichgewicht gibt. Und deshalb wollen wir das und diese und diese und diese Gesetze erlassen, damit wir diesen ökologischen Gleichgewicht imstande halten. Das ist nicht, weil die Löwen in Afrika irgendwelche besondere Rechte haben, die stärker sind als die Rechte der Menschen, sondern weil wir als Menschen ein Bedürfnis, eine Pflicht sehen oder ein Bedürfnis sehen. Es kann entweder Bedürfnis oder Pflicht sein. Und es gibt für beide Quellen in der Halacha ein Bedürfnis oder eine Pflicht sehen, um die Löwen zu schützen. Und deshalb schützen wir die Löwen. Nicht, weil die Löwen wichtiger sind als Menschen. Nicht, weil wir die Löwen vergöttlichen, wie der Herr Bierhals das möchte. Sondern, weil wir Menschen entweder das als Pflicht sehen, weil der liebe Gott uns die Welt in Obhut gegeben hat. Das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist, weil Löwen einfach wichtig sind für ein ökologisches Gleichgewicht. Weil sonst, was weiß ich, wie Probleme in Afrika entstehen werden. Und deshalb brauchen wir Löwen. Oder ich kann auch sagen, ich vermute, ich weiß nicht. Man muss nicht immer alles genau wissen. Also man soll wissen, was man kann. Aber ich meine, man kann ja nicht alles wissen. Aber die Denkweise ist, dass der Mensch hier im Zentrum ist. Das Gleiche haben wir auch bezüglich Tierethik. Tzar Balechaim ist eigentlich, also dass es kein Tierleid geben soll, ist eigentlich eine Belastung des Menschen. Der Mensch hat ein, also belastet ist nicht das richtige Wort. Der Mensch wird beauftragt. Er hat eine Verantwortung. Er hat Tiere in seiner Obhut. Und er soll sorgen, dass er diesen Tieren kein Leid beibringt, beziehungsweise je nachdem, dass er vermeidet, dass diese Tiere, die unter seinem Obhut sind, leiden werden. Es ist der Mensch, der im Zentrum ist. Der Mensch soll nicht eine Tugendethik, habe ich das nicht am Anfang erwähnt? Die Tugendethik verlangt, dass der Mensch tugendhaft wirkt und es ist nicht tugendhaft, um Leid umsonst Tieren beizubringen. Deshalb darf man das nicht. Aber was ist die Frage?
Ganz kurz Nachfrage. Das bedeutet, dass wenn die Hühner auf einem, in einem Stall ganz, ganz klein aneinander sitzen oder stehen, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, sollen wir dadurch geschächtetes Fleisch nicht als koscher deklarieren, beziehungsweise sollen wir Kaparot nicht mehr machen?
Warum? Warum? Ich sehe die Verbindung nicht. Es ist kein koscher Gesetz. Nein! Das hat aber mit koscher nichts zu tun. Das ist ein Fehler. Das ist wiederum, es gibt Menschen, die wünschen sich eine gewisse Art Halacha, die ihre, die was sie gerne haben, dieses Resultat erreichen sollen. Ja? Aber, Entschuldigung, die koscher Gesetze, das sind Gesetze bezüglich der Ernährung. Das sind keine Gesetze bezüglich des Tierleids. Wir sollten den Tieren kein Leid beibringen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Züchter bin, habe ich zu beachten, dass ich die Tiere, soweit die Halacha das von mir erwartet, und das ist auch sehr interessant, dafür können wir das separat mal anschauen, dass ich kein Tierleid verursache, beziehungsweise dass ich vermeide, dass meine Tiere leiden. Als Regierung kann ich oder als Gesellschaft können wir zur Schlussfolgerung kommen, die eine vernünftige ist, dass alle Tiere im Lande irgendwie unter unsere Obhut sind. Und dann können wir sagen, als Gesellschaft, was glauben wir, das wichtig ist und was können wir uns leisten? Weil wenn wir Tierleid zusehen und nichts tun, dann macht es uns zu schlechteren Menschen. Und das darf nicht sein. Der Mensch muss ein guter Mensch sein. Es ist nicht tugendhaft, um zuzuschauen, wie Tiere leiden und ich tue gar nichts. Aber in der Mitte ist was, ist der Mensch, der tugendhaft sein soll. Und das Gleiche auch bezüglich dieser Umweltschutz. Jetzt komme ich zurück zu unseren Gesetzen. Bezüglich des Umweltschutzes haben wir nicht zu erwarten, dass es dann eine genaue Halacha geben wird mit Perek Aleph, Seif Aleph, Bet Gimel Dalet He, Perek Bet und so weiter. Und hier, da darf man bewässern, da darf man nicht bewässern, da darf man ja ein gewisses Tier töten oder nicht. So funktioniert es nicht, weil es nicht eine klassische Doraita oder Drabanan Halacha ist, sondern es funktioniert auf Basis von Takanot, Und auf Basis von, sagen wir mal, Shivato Vair, die Idee, dass die Vorsteher einer Stadt Gesetze erlassen können für das Wohl der Stadt. Allerdings gibt es eine sehr wichtige Einschränkung, und die soll man auch mal in der Zukunft vielleicht im Detail anschauen. Dass die Möglichkeit von der Halacha, dass solche Gesetze erlassen werden und dass diese Gesetze halachisch bedeutend sind, sind davon abhängig, dass es gut ist für die Menschheit. Das heißt, dass sollte ein Gesetz durchgeführt werden, der nicht das Wohl der Gesellschaft fördert, dann könnte das Gesetz immoralisch sein aus halachischer Perspektive. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Und ich bitte, man soll sich an Gesetzen halten und kein Chilul Hashem machen. Aber es gibt Gesetze, die man darf wissen, dass gewisse Gesetze moralisch oder ethisch zweifelhaft sind. Copyright. Es ist eine riesige Auseinandersetzung. Ich mache es jetzt in einer Minute. Das ist unmöglich, aber ich spreche in einer Minute. Die Basis für Copyright, es gibt eine riesige Diskussion, was ist die Basis für Urheberrecht? Der vernünftigste Konsens, der existiert, und das ist ein breiter Konsens, der ist auch zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung, wird er erwähnt. Die Basis ist, dass Urheberrecht kein natürliches Recht ist, sondern es ist ein Recht, das von der Regierung kreiert wird, damit man damit die Produktion von Kunst und Wissenschaft fördert. Und entsprechend ist es wohl möglich, eine mathematische Formel und es ist nicht schwer, das zu machen. Es ist eine klassische klassische Zinsberechnung, wo man sagen kann, wenn ich jetzt 20 Jahre Patentschutz gebe, was werden Menschen ihr investieren? Wenn ich 30 Jahre Patentschutz gebe oder 30 Jahre Urheberrecht, werden mehr Menschen investieren oder nicht? Was ist, wenn ich 60 Jahre Urheberschutz gebe? Wo soll der Urheberschutz aufhören? Es ist sehr leicht zu zeigen, dass die derzeit in der ganzen westlichen Welt geltenden Fristen für Urheberrecht viel zu lange sind. Und halachisch heißt das eigentlich, dass man ein Gesetz hat, das von einem nimmt, um dem anderen zu geben, das ist halachisch untersagt, das ist moralisch nicht vertretbar. Solange die Verlängerung der Fristen der Urheberrechte mehr Produktion verursacht, ist das moralisch zu billigen. Wenn jenseits von dieser Linie ist es nicht mehr zu billigen. Natürlich können wir sagen, es gibt keine schwarze Linie, bis hier funktioniert es jenseits der Linie nicht mehr. Es gibt eine graue Zone. Aber wenn man zum Beispiel betrachtet, ob jetzt Urheberrechte bis 50 Jahre nach dem Tod eines Autors, das auf 75 Jahre zu verlängern, dann ist es sehr leicht nachweislich, dass das einen Nettoeffekt von 0,0,0 hat, also überhaupt nichts zur Produktivität von Kunst und Wissenschaften. Es ist total bedeutungslos und es macht nichts anderes, als die Familie, die Nachkommen eines Urhebers zu bereichern auf Kosten des Publikums. Und das Gleiche gibt es auch bei Umweltschutz. Ja? Das heißt, jetzt muss ich die Frage stellen, wird ein Gesetz erlassen, weil es gut ist für die Menschheit, oder wird ein Gesetz erlassen, weil Interessengruppe X gerade jetzt bei den Wahlen erfolgreich ist und sie haben gewisse Wertvorstellungen und sie wollen das, aber es ist eigentlich nicht zwingend gut für die Menschheit. Nochmals, das heißt nicht, dass wir sagen sollen, okay, dieses Gesetz beachten wir nicht, weil am Ende verursacht es ein Chilul Hashem. Man soll nicht Gesetze missachten. Aber welche Gesetze sollen wir moralisch unterstützen und welche Gesetze sollen wir versuchen zu ändern? Was für eine Art Umweltethik und Umweltschutz und Umweltgesetze wollen wir? Das sind Fragen, die wir beantworten müssen. Und ich hoffe, dass mit den Quellen, die wir nächste Woche und die Woche nachher und so weiter in den nächsten paar Wochen sehen werden, dass wenigstens ein bisschen Klarheit entsteht, dass man versteht, was genau hier geschrieben ist, was die Quellen sind, die wir nutzen können und was die Grenze dieser Quellen sind. Und damit hoffe ich, dass wir einerseits mehr nachdenken über unseren Konsum, aber andererseits, dass wir nicht zu nicht zu Ökolatrie oder Ökofundamentalisten werden, sondern es gibt eine vernünftige Mitte, die halachisch eigentlich zu unterstützen ist, die mit jüdischen Quellen eigentlich als erwünscht bezeichnet werden kann, die aber die Mensch-Gott-Beziehungen in der Mitte haben und nicht eine, wo eigentlich der Mensch missachtet wird. Und dennoch werden wir Quellen sehen, die ein bisschen in Richtung Umweltethik gehen und nicht nur in Richtung klassische Ethik. Aber das verrate ich noch nicht jetzt, weil wir wollen noch was für nächste Woche und die Woche nachher lassen. So, das war's für heute und ich danke für die Aufmerksamkeit und möchte jetzt die Gelegenheit geben, um Fragen zu stellen.